Ihr lieben Geschwister, einen guten Morgen euch. Ich möchte heute lehren über biblische Gemeindeleitung. Das ist so die große Überschrift, biblische Gemeindeleitung. Und wir wollen uns ganz viele Schriftstellen dazu ansehen, weil das Wort Gottes ist unser Bauplan für Gemeinde. Und in allen Fragen, auf die wir irgendwie stoßen, die vielen, vielen Entscheidungen, die wir treffen und treffen müssen bei Gemeindebau, bei all dem ist das Wort unser Leitfaden, unsere Orientierung, unser Handbuch, unser Nachschlagewerk, um zu gucken, wie es geht. Das Wort ist das Wort. Wenn wir das annehmen und wenn wir das Leben dem nachjagen, dass das Wort unser Leben regieren darf, unsere Gemeinde regieren darf, unsere Gruppe, unsere Hausgemeinde, dann erleben wir gewaltige Veränderungen in kurzer Zeit. So viele Schwierigkeiten und Probleme in Gemeinden kommen aus dem Grund, dass nicht gelebt wird nach dem, was das Wort sagt. Und deshalb will ich da beginnen mit zwei Schriftstellen, die selber über das Wort sprechen. Und die sind auch schon erwähnt worden in diesen Tagen. Die eine Stelle aus 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wollen wir uns das wieder ins Bewusstsein bringen, und wollen das innerlich bejahen und damit übereinstimmen und sagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben, sie hat keine Fehler, es sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwie geprägt waren und dem Grund das und das geschrieben haben, sondern der Heilige Geist hat das Wort geschrieben. Und das ist immer wieder die Basis, von der aus wir starten in jede Richtung, egal um welches Thema es geht bei Gemeindebau. Das Wort ist das vollkommene Wort. Und ich lade euch ein, dass wir da übereinstimmen, dass wir sagen, ja, das sehe ich so. Weil immer dann, im Gemeindebauen, wenn wir auf eine Situation stoßen, wo wir was anders sehen oder anders kennen, anders gewöhnt sind, als es das Wort sagt, dann kann unsere Reaktion nur sein, wir sehen es bisher so und das Wort sagt es so. Und das bedeutet, wir ändern uns und sehen es jetzt so, wie es das Wort sagt. Zu viele Male ändern nicht wir unsere Meinung, sondern wir ändern das Wort. Oder machen es passend oder erfinden eine neue Übersetzung, wie in der Volksbibel, wo dann der verlorene Sohn nicht mal bei den Schweinen ist, sondern Klumann bei McDonald's. Was auch immer wir dann erfinden. Ja, ist Tatsache, könnt ihr nachlesen, die Geschichte ist dort geändert. Das Wort ist das Wort. Und das kann ich bezeugen, dass das so tröstlich und so viel Sicherheit gibt für Leitung. Weil immer dann, wenn wir nicht weiter wissen, wenn Dinge unklar sind und wenn es Dinge zu entscheiden gibt und eine Leitung trifft eine Menge Entscheidungen, immer wieder, dann haben wir das Wort und können schauen, was sagt das Wort. Und das, was das Wort sagt, ist richtig. Und ich denke, diese Schriftstelle aus 2. Timotheus muss zusammenkommen mit einer Stelle aus dem Psalm 119, Vers 160. Da steht, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Diese beiden Stellen gehören zusammen. Der Ursprung der meisten Irrlehren haben ihren Ursprung darin, dass man über eine bestimmte Passage in der Schrift eine teilweise Erkenntnis hat und darauf eine Theologie aufbaut. So entstehen die meisten Irrlehren. Und hier steht es in dem Psalm, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und wir schauen uns an, was ist der Kontext, was sagt das Wort in der Summe? Was sagen verschiedene Stellen zu einem Sachverhalt? Was sagt das Wort über Arbeit? Was sagt das Wort über Ehe? Was sagt das Wort über Geld? Und. Das Wort ist das Maß der Dinge. Und wir wissen aus der Bibel, dass es lebendig ist und dass das Wort bei Gott war. So steht es in Johannes 1. Also das heißt, das Wort war eher da als wir. Und Jesus sagt, es wird ewig sein. Und so ist es das Beste, was wir tun können, dass wir als Leitung oder als Leute, die mit Gemeinde starten, die in irgendeiner Weise gebraucht werden von Gott, um etwas Neues hervorzubringen, dass wir uns dem Wort absolut verpflichten. Und immer wieder entscheiden, wenn ich Dinge anders sehe als das Wort, dann werde ich meine Meinung ändern und so die Dinge sehen, wie es das Wort sagt. Das ist die Grundbereitschaft und von dort aus wollen wir starten. Biblische Gemeindeleitung. Und wir werden sehen, wie wir weit kommen und was wir alles behandeln können. Es soll darum gehen, wie ist die Struktur einer Leitung, was ist die Bedingung an Leiter, die Voraussetzungen, wie kommen Leiter in Dienst, was ist ihre Motivation und was haben sie zu tun und was dürfen sie nicht tun. All die Sachen sollen behandelt sein. Und ich möchte starten mit der Struktur einer Leitung einer biblischen Gemeinde, so wie wir es im Neuen Testament finden. Die Leitungsstruktur, das soll der Start sein. Und ich werde euch immer wieder mal daran erinnern, dass wir ja übereinstimmen, dass das Wort ist. Und ich will jetzt ganz viele Schriftstellen nennen und es ist ganz gut, denke ich, dass wir die aufschlagen, unsere eigenen Bibel auch sehen. Die Bezeichnung im Wort Gottes für die Gemeindeleitung ist immer das Wort Ältester oder Aufseher oder die Ältesten oder die Aufseher. Und das wollen wir uns anschauen. Die erste Stelle in Apostelgeschichte 14, 23. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Hier steht, als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Also als sie, das bezieht sich auf die Apostel, aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Also die Schlüsselworte in diesem Vers, in jeder Gemeinde Älteste. Und wir wollen ja nicht auf einer Schriftstelle eine Theologie aufbauen, deshalb schauen wir uns noch weitere an in Titus 1. Der Vers 5. Titus 1. Hier schreibt Paulus an seinen lieben Bruder und Mitarbeiter Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also Paulus hat den Mut und die Power, etwas zu gebieten. Das dürfen Apostel. Sie unterbreiten nicht Vorschläge in bestimmten Dingen, sondern sie gebieten oder befehlen. Für manch humanistisch geprägten Christ ist das schon irgendwie ein ganz böses Wort. Aber Apostel haben Dinge geboten. Und er schreibt hier an seinen Mitarbeiter, bring in Ordnung, was noch mangelt. Also da gab es Gruppen von Christen und die hatten einen Mangel. Und den sollte Titus jetzt abstellen, indem er Älteste einsetzen sollte. Die Schlüssel wurde auch in diesem Vers in jeder Stadt Älteste. Und das war wohl ganz anders als die Stelle in Apostelgeschichte 14. Dann schauen wir uns an Apostelgeschichte 11. Das ist eine Passage, wo ein Prophet, Agabus, eine Hungersnot prophezeit, die unter Claudius auch eintrat. Das ist immer das Kennzeichen eines echten Propheten, dass das, was er prophezeit, eintritt. Und weil er das prophezeit hat, hat sich die Gemeinde Antiochia entschieden, wir sammeln ein Opfer, um die Not unserer Geschwister in Jerusalem zu lindern. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 11, 30, dass sie das Opfer sammeln wurden und das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. An die Leitung der Gemeinde in Jerusalem. An die Ältesten. Dann gehen wir zu einer weiteren Schriftstelle in Apostelgeschichte 15. Das wollen wir uns näher anschauen, weil hier eine Situation beschrieben ist, wo die erste Gemeinde echt in Gefahr war. Und die Entscheidung dieser Frage, die da aufkam, bis auf uns heute Auswirkungen hat. Und Gott sei Lob und Dank, die Apostel und die Ältesten haben richtig entschieden. Apostelgeschichte 15, Abvers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Also das ist zwar ein kurzer Vers, aber worum es hier ging, war die Frage der Errettung. Das war die absolut zentrale Frage für die Gemeinde. Das ist hier wirklich ein Scheidepunkt oder ein ganz, ganz wichtiger Moment in der ganzen Apostelgeschichte, was mit dieser Frage entschieden wurde. Und das wirkt sich aus bis auf uns heute. Und deshalb steht auch in Vers 2, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel. Ich denke, das ist eine sehr milde Beschreibung. Weil die Idee, man kann nicht errettet werden ohne die Beschneidung des Mose, ich denke, dass Paulus hier zur Höchstform auflief, dass das verkehrt sein muss und entgegen dem ist, was Jesus gebracht hat, ein vollkommenen Opfer. Das hätte die ganze Gemeinde zurückgezogen unter das Gesetz, unter den Fluch. Also eine absolut entscheidende und wichtige Frage. Man entschied sich dann, dass das zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem gebracht werden sollte. Diese Frage sollte dort entschieden werden. Und worauf es mir ankommt, ist, dass wir hier sehen, zu den Aposteln und Ältesten. In diesem Kapitel können wir sehen, dass sie dann nach Jerusalem gingen, dort das erzählten, dort wurde darüber beraten. Und dann können wir uns so Schlüsselverse anschauen. Also man hat sich entschieden, das zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu bringen. Dann lesen wir Vers 4, als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Dann Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen, um darüber zu beraten. Dann ein Stück weiter hinten, Vers 22, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Also vielleicht merkt ihr, dass ich versuche, Barnabas zu sagen und nicht Barnabas. Ist euch aufgefallen, dass ich mich bemüht habe? Preis den Herrn. Das einzige sächsische Wort mit K ist Garage. Ich weiß auch nicht warum. Man sagt bei uns wirklich Garage. Okay. Also es schien den Aposteln und Ältesten samt der Gemeinde gut, Männer zu erwählen und sie mit ihrem Entschluss zurückzusenden. Dann lesen wir Vers 23. Sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und Syrien und Zilizien ihren Gruß. Und dann kommt Vers 28, so eine wichtige Passage, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Das ist so eine herrliche Formulierung, die uns zeigt, wie Entscheidungen fallen in einer geistlichen Leitung. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Darauf kommen wir noch später über die Frage, wie fallen im Ältestenteam Entscheidungen, und wir sind dort überhaupt nicht auf der Ebene von Abstimmen, und da gibt es den stimmberechtigten Ältesten und den nicht stimmberechtigten, und lauter solche Geschichten hört man da. Es hat den Heiligen Geist und uns gut geschienen. Hier können wir sehen, Entscheidungen fallen, indem man in einer geistlichen Einheit ist, und damit fällt jede Entscheidung in absoluter Einheit. Und nicht eine einzige Entscheidung fällt 2 gegen 2 oder 3 gegen 1 oder alle sagen das eine und dann macht einer das andere danach und bessert dann nach oder wie auch immer. Dann lesen wir Apostelgeschichte 16,4. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgelegt waren oder festgesetzt waren. Und dann Vers 5, das Ergebnis, wenn geistliche Leitung vom Heiligen Geist in Einheit entscheidet, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Hier haben wir den Schlüssel für Gemeindewachstum. Das ist was ganz anderes wie diese Bekehrungsmaschinen, dieser Druck, der aufgebaut wird in Gemeinden. Wir müssen evangelisieren, wir müssen ja die ganze Welt retten, die gehen ja alle verloren um uns herum. Hier sehen wir, wie im Neuen Testament Gemeinde wuchs, indem die Gemeinde das war, was Gott wollte, was sie war, und damit konnte Gott dazu tun. Das lesen wir an mehreren Stellen. Gott tat hinzu. Also diese wichtige Frage der Errettung. Und es wurde dann entschieden, was ist für einen Kind Gottes, für einen Christ, für jemanden, der Jesus nachfolgt, einzuhalten und was nicht. Wurde entschieden von den Aposteln und den Ältesten. Dann lasst uns schauen, Apostelgeschichte 20. Der Vers 17, das ist im Zusammenhang die Passage, wo Paulus nach einer Offenbarung sich entschloss, nach Jerusalem zu gehen und wollte sich gerne von der Leitung der Gemeinde in Ephesus verabschieden. Wir wissen, dass Paulus ziemlich lange in Ephesus gedient hat und ich denke, dass er ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis, eine sehr enge Beziehung zu ihnen hatte. Und hier steht Vers 17 von Mile, aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Wir haben noch mehr Schriftstellen. Was ich jetzt so einschieben möchte, ist, alle Passagen bisher bezeichneten Gemeindeleitung im Neuen Testament. Und ein Wort ist bisher noch nicht ein einziges Mal gefallen im Zusammenhang mit Leitung. Und das ist der Pastor. Und worauf es mir ankommt heute, dass wir verstehen, dass nirgendwo im Neuen Testament eine Gemeinde von einem Pastor geleitet wurde. Und diese Festung muss und sie wird fallen, weil es kommt nicht aus dem Wort Gottes und es entspricht nicht den Bauplänen des Neuen Testaments. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden noch die ganzen Aspekte beleuchten, warum Gott so Gemeindeleitung haben möchte und nicht, wie wir es im Allgemeinen kennen. Das hat einen ganz tiefen Sinn und da ist unheimlich viel Weisheit Gottes drin. Gemeindeleitung besteht aus einem Team von Ältesten. Und du kannst die Bibel ganz aufmerksam studieren und du wirst nicht an eine einzige Stelle kommen, wo ein Ältester oder ein Pastor die Gemeinde leitete. Du wirst nicht eine einzige Stelle finden. Und das ist meine Hoffnung, dass Gott uns da Gnade schenkt, dass das in unser Herz kommt, dass dieses Ein-Mann-Leitungsmodell aus der Welt kommt und nicht aus dem Wort Gottes. Und dass es viele, viele Schwierigkeiten und Probleme in Gemeinden gibt aufgrund der falschen Leitungsstruktur. Wir schauen uns noch weitere Schriftstellen an, dass wir sehen, das ist nicht irgendwie eine Idee von den Zwickauern, weil die es bis heute nicht hingekriegt haben, irgendwie einen Pastor zu engagieren, irgendwie zu wenig Gehalt geboten haben bisher oder was auch immer. Falsche Stellenausschreibung. Das ist mir so wichtig, dass wir, deshalb will ich zu Beginn ausschließlich aus dem Wort uns das zeigen. Weil es geht, wie es schon gesagt wurde, nicht um ein neues Modell. Nachdem wir die verschiedenen Generallösungen getestet haben, die irgendwie nicht funktionierten, und wir so schnell dabei sind zu bestaunen, wenn der Herr irgendwo Aufbrüche gibt und irgendwo Dinge tut in anderen Ländern, wir wollen gerne diese Ergebnisse, aber wir wollen nicht den Gehorsam und den Preis, der dahinter steht. Es geht also nicht um das Zwickauer Modell, sondern es geht um das Wort des Herrn. Und es geht um das Modell von dem Heiligen Geist, von Paulus, von Petrus und. Das ist mir besonders wichtig. Ich denke, dass wir in einer gewissen Weise von Gott autorisiert sind, darüber zu lehren, weil wir es auch leben. Aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund steht das Wort. Und da schauen wir uns an 1. Timotheus 5, der Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, beginnt dieser Vers. Hier haben wir auch wieder das Wort in der Mehrzahl, die gut vorstehen, bezeichnet eindeutig die Leitung. Sie sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Dann haben wir noch weitere Schriftstellen. Jakobus, die bekannte Stelle, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten. Oder die Schriftstelle 1. Petrus 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, schreibt Petrus. Die Ältesten. 1. Petrus 5. Auf die ganzen Passagen kommen wir dann später noch im Zusammenhang mit Aufgaben und mit Charakter, Motivation und so weiter. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass unser Gedankengebäude, der eine Pastor an der Spitze, dass das heute fällt. Und dass wir von hier abreisen und wissen, vielleicht haben wir das jetzt nicht und wir können es auch noch gar nicht sehen und wir können uns das auch nicht vorstellen, aber das ist gar nicht das Problem. Die richtigen Dinge beginnen immer damit, dass ich es innerlich bejahe und begehre. Auch wenn ich mir es nicht vorstellen kann und es mir auch völlig unmöglich scheint. Es beginnt damit, das Richtige kann immer kommen, wenn wir sagen, ja, das ist richtig und das will ich haben. Dann kann es kommen und der Herr hat Mittel und Wege, in die komplizierteste und verfahrenste Situation Wahrheit zu bringen und die richtigen Dinge zu bauen. Apostelgeschichte 20, so ein ganz, ganz wichtiger Vers, das ist dann aus diesem Gespräch zwischen Paulus und den Ältesten von Ephesus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. So ein ganz kleiner Exkurs kommt noch ausführlicher. Hier sehen wir, wer Älteste einsetzt. Also mit demokratischer Wahl ist schon mal nichts. Es werden nicht Älteste zur Wahl aufgestellt, nach dem Motto, aus jedem Flügel der Gemeinde ein Vertreter und dann haben wir ein Parlament und dann können die sich jedes Mal, wenn die sich treffen, streiten bis nachts um 12 und gehen tief frustriert nach Hause. Weil keine Einigung zu erzielen war, ob die Stühle blau oder rot sehen sollen. In welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Oder 1. Timotheus 3, 2, der Aufseher nun muss, und dann kommen eine Menge Anforderungen an einen Leiter. Und auch hier haben wir das Wort Aufseher. Das haben wir auch im Titus 1, Vers 7, der Aufseher muss untadelig sein, Gottesverwalter, nicht eigenmächtig und so weiter. Wie hängt das zusammen? Aufseher und Ältester. Das griechische Wort für Ältester heißt Presbyteros. Und das bezieht sich auf die Person. Und das Wort für Aufseher ist Episkopos. Und das bezieht sich auf die Funktion oder das Amt. Also so ist es, wenn wir sagen, Ältester, die Person, die als Aufseher dient. Und wir können das gegeneinander austauschen, wenn wir über Gemeindeleitung reden. So hängt es zusammen. Also der Älteste, das Wort Presbyteros, Aufseher, das Wort Episkopos bezieht sich auf Funktion oder das Amt. Wir können folgende Schlussfolgerung aus all diesen Schriftstellen ziehen. Im gesamten Neuen Testament heißen Gemeindeleiter Älteste oder Aufseher. Im gesamten Neuen Testament ist eine Gemeindeleitung immer in der Mehrzahl genannt und es gibt nicht eine einzige Stelle, wo ein einzelner Leiter eine Gemeinde leitet. Und daraus können wir schließen, eine biblische Gemeindeleitung besteht aus einem Team von Ältesten. Dann können wir uns mal noch den Vers anschauen, den ersten Vers vom Philipperbrief. Die ersten Verse habe ich früher immer überlesen, weil ich dachte, all die Grüße und all das Geschwafel vorweg, ich will ja zum Eigentlichen. Aber die ersten Verse von den Briefen sind auch bedeutungsvoll. Und Philipper 1, Vers 1 schreibt Paulus, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Es ist bezeichnend, dass sie als Apostel sich als Knechte Christi Jesu bezeichnen. Das hat was, zeigt ihre Haltung, über die wir ja schon viel gehört haben. Allen Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Aufsehern und Dienern. Und hier haben wir die Struktur einer neutestamentlichen Gemeinde. Heilige, Aufseher, Diener oder Diakone. Und das ist es. Wenn die Gemeinde in Philippi einen Pastor gehabt hätte, wie wir ihn allgemein kennen, dann wäre es von Paulus höchst unhöflich, ihn hier nicht zu erwähnen. Und es wäre auch enorm unhöflich in der ganzen Frage von Errettung, Apostelgeschichte 15, den Pastor, wenn es ihn denn gegeben hätte, in all diesen Passagen nirgendwo zu erwähnen. Und Paulus sind solche Fehler nicht unterlaufen, weil er hochintelligent war, eine exzellente Bildung hatte und also wusste, wie er eine Briefanrede beginnt. Dass er hier den Pastor nicht erwähnt, hat einen einzigen Grund. Es gab ihn nicht in Philippi. Und nun denken wir, das ist ein großer Verlust. Aber nein, es ist ein gewaltiger Gewinn. Ich möchte das ganz deutlich sagen, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir Pastoren verachten oder feindselig gegen Pastoren eingestellt sind. Und es gibt eine Menge Pastoren, die tun einen guten Dienst. Und der Herr tut durch sie gute Dinge. Worauf es mir ankommt heute Morgen ist, wir wollen Gemeinde bauen nach dem Herzen Gottes. Also kann nur dieses Buch, unser Handbuch dafür sein. Und jetzt ist schon die erste Erinnerung, darf das Wort sein? Oder steht in uns jetzt etwas auf, ja, aber einer muss das letzte Wort haben. Das ist unmöglich sonst. Die Besprechungen hören ja gar nicht mehr auf. Wenn nicht einer am Ende mit der Faust auf den Tisch haut, ich habe gesprochen, jetzt fälle ich den letzten Spruch. Also diese Lehrbotschaft ist nicht ein Statement gegen Pastoren, sondern für göttliche Gemeindeordnung. Und wenn wir dorthin zurückkehren, dann wird all der Segen, den wir so brauchen und den wir so erwarten, herabgeschüttet auf uns in Fülle. Das ist die Motivation dahinter. Ein Pastor ist ein Hirte nach dem Wort Gottes. Und vielleicht schauen wir uns die Stelle nochmal an im Epheserbrief 4, wo einmal ein Hirte erwähnt wird. Es gibt noch andere Stellen. Das ist diese Passage über den fünffältigen Dienst, Epheser 4, 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. All diese Dienste sind von enormer Bedeutung und die Gemeinde braucht alle diese Dienste. Die Gemeinde braucht Hirten oder Pastoren und in jedem Falle mehr als einen. In einer Gemeinde, wo der Dienst eines Hirten unterbelichtet ist, ist sehr viel Härte und Vorangehen und es wird kaum wahrgenommen, dass die Schwachen und die Bedürftigen hinten rausfallen, irgendwann nicht mehr kommen. Der Dienst eines Hirten ist von enormer Bedeutung für eine Gemeinde. Aber nirgendwo im Wort Gottes steht, dass der Hirte die Regierungsgewalt, das Aufseheramt über der Gemeinde hat. Das ist eine menschliche Erfindung und wir müssen das auseinanderhalten in unseren Köpfen. Manchmal, wenn wir das predigen, fühlen sich Pastoren massiv angegriffen und fassen das auf als etwas gegen ihre Person. Aber das ist so nicht gemeint und das ist nicht unsere Motivation. Der Dienst des Hirten oder des Pastors ist enorm wichtig und eine Gemeinde braucht diesen Dienst, damit Menschen in der Gemeinde gedeihen können, heil werden können, wiederhergestellt werden. Und das ist eine Säule in der Gemeinde, die stehen muss. Und die ist nicht verhandelbar. Aber dass dieser Hirte der ist, der alle Entscheidungen trifft, der eine Mann an der Spitze ist, der unantastbar ist, den man noch nicht mal irgendwas fragen darf, wenn irgendwas unklar war. Das sind menschliche Erfindungen. Und die Zeit scheint gekommen, dass das ausgedient hat, dieser Gedanke und dieses Modell. Und der Herr ist dabei, dass Ältestenschaft wieder in unsere Gedanken kommen, dass es in uns fruchtet und dass das entsteht in unserem Land. Das kommt von diesen Amtskirchen her, von diesen alten Sachen her, von diesen menschlichen Erfindungen und aufgebaut auf Menschenweisheit. Also das ist mir sehr wichtig. Ich habe in keinster Weise Verachtung in meinem Herzen gegen den Dienst des Hirten. Das ist absolut kostbar und das ist die Voraussetzung, dass die Gemeinde dieser Ort der Heilung und Wiederherstellung sein kann. Das geht absolut nicht ohne den Dienst eines Hirten. Und ich bin total Gott dankbar, dass wir in unserer Gemeinde mehrere Leute haben, die diesen Dienst tun und dazu gerufen sind und das in großer Kraft und mit guter Frucht tun. Aber lass uns das auseinanderhalten. Und dann haben wir noch die Verdrehung, die dann noch dazu kommen, dass Leute sich als Pastor bezeichnen, weil sie die Gemeinde leiten. Die sind alles andere als Hirten. Das bringt dann noch mehr Verwirrung in dieses ganze Ding. Sie nennen sich Pastor und sind gar keine Hirten von ihrem Ruf her. Manche sind Lehrer, andere kommen in apostolische Richtungen und was auch immer. Also lass uns da zurückkommen zu dem, was die Bibel sagt. Die Gemeinden hatten Älteste. Wir haben diese zwei Passagen, wo Paulus das schreibt an Titus, was noch mangelt, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Das ist meiner persönlichen Überzeugung nach der Übergang von einer Gruppe von Christen zu Gemeinde. In dem Moment, wo Älteste eingesetzt werden, ist es eine Gemeinde. Bis dahin ist es eine Gruppe von Christen, die in diese Richtung wächst, in die der Herr in diese Richtung baut. Und dann, wenn die Ältesten eingesetzt werden, dann ist es Gemeinde. Und die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde definiert sich darüber, dass Menschen freiwillig entscheiden, ich will mich ihrer Autorität unterordnen, das sollen meine Ältesten sein und ich entscheide mich, sie dürfen mich prägen, mich anleiten, mich lehren und notfalls mich auch korrigieren. Darüber definiert sich die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Also das ist was ganz anderes als wir gehören zu dem Bund und ich muss mich in die Liste einschreiben und dort meine Unterschrift leisten. Das ist alles Menschenwerk. Nach dem Wort Gottes ist das, ich gehöre dazu oder nicht. Und das muss klar definiert sein. Und wir Älteste wissen genau, für die Personen haben wir Verantwortung. Die sind uns anvertraut. Und dann gibt es Personen, die kommen in unsere Versammlung, für die haben wir keine Verantwortung. Und die sind uns nicht anvertraut und wir haben nicht die Autorität von Ältesten über sie und werden dann auch nicht in der Art und Weise irgendwie für sie tätig. Und das kann jeder frei entscheiden. Im Reich Gottes ist alles freiwillig. In vielen Gemeinden ist vieles unter Zwang. Aber es ist alles freiwillig. Also wollen wir das festhalten als erste wichtige biblische Tatsache. Die Struktur einer Gemeindeleitung ist ein Ältestenteam. Es sind immer mehrere Personen und das hat einen ganz, ganz tiefen Sinn. Der eine Leiter an der Spitze ist einfach immer in der Gefahr, den Platz einzunehmen, den Jesus haben möchte. Er ist viel, viel anfälliger und viel, viel mehr in der Gefahr, sich zu erheben, stolz zu werden, in Irrlehren abzukleiden, selbst verführt zu werden und dann andere zu verführen. In viel, viel größere Gefahr. Und deshalb lesen wir das im Wort Gottes auch nicht, dass ein Mann eine Gemeinde leitet. Nun bin ich schon in Gemeinden oder auch in Bibelschulen auf das Argument gestoßen, ja Moment, das Volk Gottes hatte Mose. Und die Israelis hatten ja Könige. Und es gibt leider, die sich als Mose sehen für ihr Volk oder als König. Es gibt wohl sogar in einem anderen Land eine Gruppierung oder eine Gemeinde, wo man beim Taufen auch auf den Namen des Leiters dieser Gemeinde getauft wird. Na, so weit geht das. Wo du dann immer deine Schuhe fest zubinden musst, weil die sonst davonfliegen, wenn du solche Geschichten hörst. Mose im Alten Testament ist ein prophetisches Bild auf Jesus. Und die Könige, die die Israelis hatten, wollte Gott eigentlich nie so haben. Sondern Gott hat sie ihnen gegeben, weil sie das unbedingt wollten. Und mit Saul, wir wissen, wie das ausging. Und dann kam David, wieder ein prophetisches Bild auf Jesus. Also wenn wir noch diesen einen Mann an der Spitze suchen in der Gemeinde, es kann nur Jesus sein. Sonst bauen wir irgendetwas anderes. Irgendetwas, was so aussieht wie eine Gemeinde. Und etwas, wo man dieselben Lieder singt. Und wo man ähnliche Dinge tut. Aber wir bauen nicht Gemeinde im biblischen Sinn. Und das ist etwas, wo Jesus eifert. Und dabei ist, in der neuen Art und Weise seinen Platz dort einzunehmen, Haupt zu sein von seiner Gemeinde. Da können wir noch uns Schriftstellen dazu anschauen. Ich muss bloß kurz schauen, wo ich die hier habe, weil ich schon ein bisschen von meiner Reihenfolge abweiche. Dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Finde ich das jetzt? Also im Neuen Testament, das ist auf jeden Fall richtig, ne? Bitte? Genau, lass uns das mal anschauen. Epheser 5. Ja, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Da gibt es noch Passagen im Kolosserbrief. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist unser Mann an der Spitze. Er darf sagen, wo es lang geht. Er darf bestimmen. Weil wir ja schon gehört haben, die Gemeinde gehört ja nicht uns. Die Gemeinde gehört nicht den Ältesten. Die Ältesten sind Leute, die etwas verwalten für jemand. Und diese Spur muss immer mitlaufen im Kopf eines Ältesten. Kontinuierlich, permanent, immer. Bei allem, was wir tun, was wir entscheiden. Diese Datei ist immer offen. Wir verwalten etwas, was jemand gehört. Das hat zur Folge, wir können damit nicht machen, was wir wollen. Sondern wir müssen immer das machen, was der Eigentümer will, wie wir es verwalten. Und wenn man in Gemeinden kommt, wo der Leiter tut, was er will mit der Gemeinde, wie viel Leid und Schmerz und Unterdrückung und Einschüchterung ist in Gemeinden, weil er tut, was er will, sich am Ende der Fahnenstange sieht, niemand mehr rechenschaftspflichtig ist und mit Bibelwörtern Menschen schlägt und seine Autorität aufbläst, dass irgendwann niemand mehr sich erlaubt, irgendwas zu fragen oder zu sagen. Ich erinnere mich, wir waren in einer Gemeinde in Russland und während wir predigten, weinten mehrere Leute die ganze Zeit. Die ganze Zeit haben wir dieses Thema aufgegriffen, was darf eine Leitung tun und was darf sie nicht tun. Unser Haupt ist Jesus. Er ist unser Mann an der Spitze. Bei allen Fragen, die uns unklar sind, er ist die Adresse, er hat die Antwort. Viele, viele Male sitzen wir zusammen, beten und sagen, Herr, wie willst du das haben? Wir haben keinen Plan. Du bist unser Haupt. Du bist unser Haupt. Eine Gemeindeleitung muss kontinuierlich, fortgesetzt, permanent beten, bekräftigen, proklamieren, Du bist unser Haupt. Wir gehören dir. Alles gehört dir. Das tun wir regelmäßig. Das muss permanent gebetet werden, ausgesprochen werden, dem Teufel erklärt werden, unseren eigenen Ohren. Wir gehören dir. Du bist unser Haupt. Der Preis für uns war hoch. Es war der höchste Preis im Universum, der gezahlt werden konnte. So steht es in diesem Apostelgeschichte 20:28 mit seinem eigenen Blut. Das war unser Preis. Das ist die Motivation, aus der heraus wir agieren. Wir verwalten etwas für jemand, nämlich für ihn. Es ist seine Gemeinde, sein Wohnort. Also da muss es eine totale Umstellung und Reinigung und Änderung unserer Motivationen geben. Diese Ausrichtung, wir müssen ganz schnell viele Leute werden, natürlich mit dem nicht zu anzufechten Argument, die müssen ja gerettet werden. Natürlich sollen alle gerettet werden. Das ist der Wille Gottes, steht in der Bibel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber die Motivation dahinter ist oft, wir wollen etwas sein, wir wollen etwas darstellen. Bei Gemeinde geht es immer um ihn, immer um Jesus. Und in Gemeinden ist oft die Gemeinde der Götze oder Erweckung. Und wir jagen Erweckung nach, ohne Jesus nachzujagen. Oder irgendwelchen Geschichten. In Gemeinde geht es immer um Jesus und alles, was eine Gemeinde tut oder was an Aktivitäten läuft, alle Pläne, alles, wofür wir Geld ausgeben. Irgendwie muss das alles, was damit zu tun hat, dass es um Jesus geht. Und dass er gesehen wird und dass sein Name groß gemacht wird. Irgendwie muss alles damit etwas zu tun haben. Also das geht total nicht konform, dass unsere Bilder auf allen Zeitungen und Flyern riesengroß erscheinen und die Dienste unserer Namen haben und so weiter. Es geht bei all dem im Reich Gottes um Jesus. Und das ist so mein Lieblingsvers überhaupt im Neuen Testament, Epheser 2, 22. Über diesen Vers sinne ich nach und bete schon seit zig Jahren. In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist die Beschreibung der neutestamentlichen Gemeinde. Eine Wohnung für Gott. Alles, was uns antreibt, ist die Frage, gefällt ihm das? Kann er hier wohnen? Ist das ihm recht? Nervt ihn das? Bedrückt ihn das? Lehnt er das ab? Das ist die Frage, die uns als Leitung bewegt. Die Frage muss uns bewegen und dann werden wir unabhängig von der Frage, sind wir anerkannt im Land? Erscheinen wir in bunten Magazinen? Erkennen die Chefs im Land an, dass das, was wir machen, gut ist? Davon sind wir völlig unabhängig. Wir sind abhängig davon, Herr, ist das jetzt gut? Gefällt dir das so? Weil das ist seine Wohnung. Und wir können das nachvollziehen. Jeder wird in seiner Wohnung die Wand in der Farbe streichen, die er will. Und wir werden Möbel aufstellen, wie wir wollen. Und der eine mag Laminat, der andere Teppich, der dritte Fliesen, eine Eckbadewanne, eine Dusche. Wir richten unsere Wohnung ein, wie wir wollen. Und der Herr darf das auch. Also die ganze Argumentation, ja, aber bei uns war das schon immer so. Das können wir alles streichen. Das können wir alles löschen. All diese Gedankengebäude, wie das war. Und das ist das große Problem. Wenn neue Gemeinden entstehen, kommen viele Christen aus anderen Gemeinden. Und hier wird es ganz interessant. Weil die haben eine Menge Ideen. Ja, bei uns haben wir das immer so gemacht. Und das war aber so. Wir haben alle unsere Vorstellungen über Gemeinde. Sind irgendwie in irgendeiner Weise geprägt. Was uns prägen muss, ist, gefällt das Gott? Hat der Herr das so vorgesehen? Entspricht das seinem Wort? Gefällt ihm das? Wir bauen einen Wohnort für ihn und das ist unser größter Wunsch, dass er kommt. Nicht nur mal zu Gast, nicht mal ab und zu wohnen. Und das ist unser höchstes Begehren als Ältestenschaften unserer Gemeinde, die fühlbare, wahrnehmbare Gegenwart Gottes, dass die zunimmt. Darum geht's. Dann kommen Leute als Gast in unsere Versammlung und kommen hinterher zu uns. Ja wie, heute war ja gar keine Predigt. Jetzt komme ich hier 300 Kilometer gefahren und ihr habt heute nicht mal eine Predigt. Das ist uninteressant für uns, dass jemand 300 Kilometer fährt und keine Predigt hört, weil wenn wir den Eindruck haben, der Heilige Geist wollte es anders, dann müssen wir unbedingt es so tun, wie er es will. Und wenn der liebe Gast nicht erkennen kann, dass das so vom Heiligen Geist war, ist das traurig und tragisch, aber das kann uns nicht beeindrucken als Leitung. Wie setzen die Gäste immer die Hebel an und machen immer so deutlich, wie sie es gerne hätten? Behausung Gottes im Geist. Der Herr soll unter uns wohnen können. Das ist das, was eine Leitung motiviert und antreibt. Danach entscheiden wir. Gefällt ihm das? Und das ist eine tiefe Wahrheit, die Hartwig gesagt hat, wir können Gott tatsächlich betrüben. Wir können in unseren Handlungen und Entscheidungen den Heiligen Geist traurig machen. Das ist möglich. Er ist nicht dieser unantastbare, mächtige Gott, der so viel Macht hat, das kann sich gar niemand vorstellen. Und der ist ganz weit weg da oben und ist unbeeindruckt von dem, was hier geschieht. Das ist keine biblische Vorstellung von Gott. Man kann ihn betrüben, das sagt das Wort. Und wenn wir Dinge gemacht haben, die ihn betrübt haben, haben wir uns auch vor die Gemeinde gestellt und gesagt, das war verkehrt, das tut uns leid, die haben hier einen Fehler gemacht, das war nicht richtig. Es ist seine Gemeinde, er ist das Haupt. Also lassen wir das mit Mose und mit den Königen in der Kategorie, dass das prophetische Bilder waren auf Jesus und dass wir jetzt im Neuen Testament ausführliche Beschreibungen haben über Gemeindeleitungen und das ist ein Team von Ältesten. Und diese Ältesten können sehr unterschiedliche Berufungen haben und diese Ältesten werden auch sehr unterschiedlich sein. Das ist normal, weil wir alle sehr unterschiedliche Menschen sind. Und das ist überhaupt kein Hindernis für Gott. Waren wir kurz in Russland in der Gemeinde und das Ältestenteam dort meinte, ja, wir sind ja so verschieden. Und deshalb kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und wir sind auch sehr verschieden. Und das ist genial. Das macht richtig Spaß. Habe ich hier, danke. Also unser einer Mann an der Spitze ist Jesus. Das ist das, was uns antreibt. Wir wollen ihm gefallen und wir gehen sehr sorgsam und achtsam um mit seinem Haus, mit seiner Wohnung. Und das ist ein ganz großer Schwerpunkt für neutestamentliche Leitung. Es muss ihm gefallen. Und wir sollen stark darin werden, dass wir nicht uns von irgendetwas anderem leiten oder erpressen lassen. Dass wir uns nicht verführen lassen, Ansprüchen von Menschen gerecht zu werden. Jetzt fahre ich hier so viele Kilometer und ihr predigt nicht mal. Oder wir hatten, das ist Jahre her, hatten wir eine Konferenz, haben am Anfang unserer Gemeindezeit Videokonferenzen gemacht mit Lehrer von Derek Prinz. Es wurde toll gesegnet. Und es ging um Heilung und Befreiung und Dämonen austreiben. Und in dem Leitungsteam hatten wir den Eindruck stark, dieses Video, was wir jetzt im Plan stehen haben und was jetzt kommen soll vom Derek, das lassen wir weg. Wir brauchen jetzt eine Zeit von Gebet und von Anbetung. Und das haben wir dann auch so entschieden und gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass da ein Mann auf uns zukam, aus einer anderen Gemeinde, gestanden im Glauben und machte uns dort Vorwürfe und griff uns persönlich an, was uns einfällt, wenn im Prospekt steht, um die Zeit läuft das Video von Derek Prinz und wir machen das nicht. Und wenn man einmal Ja gesagt hat, dann muss das auch Ja sein und Und das war nicht so einfach. Wir waren irgendwie neu in all den Dingen und sehr, sehr unsicher in vielen. Und das möchte ich euch ermutigen, wenn ihr in Startphasen seid, wenn Dinge neu am Entstehen sind, lasst euch nicht beeindrucken von den Ansprüchen der Menschen. Wie wir gehört haben, die Gemeinde ist zuerst für Gott da, nicht für die Menschen. Wenn sie zuerst für Gott da ist, dann wird sie für all die Menschen, die dazugehören, ein gewaltiger Segen sein. Das ist ohne Frage. Und das geht dann ohne Anstrengung. Wir werden da nicht auslaugen, wir werden das viele, viele Jahre durchhalten und sind erfrischt und stark und im Saft. Wir werden nicht ausbrennen, wenn wir für Gott Gemeinde sind. Und das wird ein großer Segen sein für alle, die dazukommen. Das ist mir so wichtig. Also wollen wir das nochmal zusammenfassen. Gemeindeleitung besteht aus einem Team von Ältesten oder Aufsehern. Die Wörter kann man gegenseitig austauschen. Es gibt nicht diesen einen Mann an der Spitze und dann dieses Schattenkabinett, was so das Scharnier im Hals hat und alles abnickt, sondern ein Ältestenteam sind Leute auf Augenhöhe. Und der eine Mann an der Spitze heißt Jesus Christus. Er hat sich die Gemeinde erworben durch sein eigenes Blut. Und wir hatten ja entschieden, wir wollen mit dem Wort Gottes übereinstimmen und es anerkennen als vom Heiligen Geist geschrieben. Und wir erkennen an, dass das mit dem Pastor, der in keiner Passage vorkommt, wenn es um Leitung geht, kein Fehler ist vom Heiligen Geist. Sondern das ist so gewollt und gedacht vom Herrn. Herr Jesus, das bete ich, dass du diese Gnade ausgießt unter uns und in unserem Land. Dass du unseren Blick darauf richtest, was für ein großer Segen darin ist. Und dass es aus deiner Weisheit herauskommt. Ich will dich ehren, Jesus, du bist unser Haupt. Und wir wollen dir nachfolgen. Und es soll eine Wohnung für dich sein, deine Gemeinde, diese Behausung Gottes im Geist. Jesus, wir wollen dir das Recht geben, dass du Haupt sein darfst. Bete um diese Gnade, lieber Vater, gieß das aus in uns und durch uns in unser Land. Wir erkennen an, dein Wort ist vollkommen und ist gut. Geben dir die Ehre darüber, Jesus. Sende dieses Wort in unser Land, Herr. Und wir glauben, dass dein Wort die Kraft hat, das zu tun, wovon es spricht. Ehren dich dafür. Jesus, du unser Haupt, wir schauen auf dich. Und du hast alle Fähigkeit und alle Macht und alle Kraft und alle Ideen und alle Weisheit, die es braucht, um Gemeinde zu bauen. Das ist alles bei dir, Jesus, im Überfluss. Dafür ehren wir dich, Herr, für deine große Treue. Ja, die Ältesten. Anforderungen an Älteste ist so mein nächster Punkt. Was sagt die Bibel über diese Personen? Also dieser Vers, den wir schon hatten, von Paulus, Apostelgeschichte 20, 28. Habt Acht auf euch selbst. Er beginnt mit dieser Wortgruppe. Habt Acht auf euch selbst. Das bedeutet, ein Leiter, ein Ältester muss zuerst auf sich selbst achten. Auf seine Beziehung zu Jesus. Auf die Art, wie er nachfolgt. Was in seinem Leben geschieht. Ob in seinem Leben die Dinge in Ordnung sind. Ob in seinem Leben die Dinge so laufen und geschehen, wie es dem Herrn gefällt. Das ist die erste Verantwortung und Pflicht eines Ältesten. Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Und dann gibt es diese Passage, 1. Timotheus 3. Da kommt eine lange Auflistung, die wollen wir uns anschauen. Also hier schreibt der Paulus, das Wort ist gewiss, 1. Timotheus 3, ab Vers 1. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Dieser Vers hat für uns ganz spezielle Bedeutung. Ne? Wir waren an einem Punkt in unserem Dienst, wo wir nicht mehr wollten. Wir waren durch Erlebnisse, durch eigenmächtige, stolze Geschwister verletzt, gekränkt, niedergedrückt und wir waren an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, wir schmeißen alles hin. Jetzt ist Schluss. Wir haben unseren Beruf aufgegeben, aber nicht für sowas. Und irgendwie sind wir nicht die Fußabstreicher für alle. Jetzt ist es genug. Wir hören auf. Wir schließen ab. Die Leute sollen hingehen, wo sie hingehen wollen. Jetzt ist gut. Wir waren in der Tiefe entmutigt. Wir waren fertig mit dem Ganzen. Das war eine Phase, wo sehr viele Leute in die Gemeinde kamen. Wenn Leute in eure Gemeinde kommen, die mit den Sätzen beginnen sinngemäß: Oh, das ist ja eine wunderbare Gemeinde. Der Herr hat mir gezeigt, dass ich in eure Gemeinde kommen soll. Das ist ja so gut. Das ist die Gemeinde. Der Herr hat mir gezeigt, ich soll in die Gemeinde gehören. Hütet euch vor diesen Leuten. Wir waren sehr dumm zu dieser Zeit und wir haben uns natürlich gefreut, dass Leute kommen, weil jeder Lader will ja, dass Leute kommen. Das ist einfach so. Und jetzt kamen die Leute wunderbar und noch in dieser Art wunderbar. Und nach kurzer Zeit, genau die Leute machten uns die bittersten und bösesten Vorwürfe. Leute, um die wir uns kümmerten und denen wir halfen im Praktischen, im Geistlichen und für die wir uns aufopferten und was weiß ich was taten. Die kamen mit dem Vorwurf: Ja, unter euch ist ja keine Liebe und hier kümmert sich ja niemand um mich. Und dann gab es so Momente, wo offenbar wurde, was eigentlich ihre Haltungen sind und ihre Ansprüche an Gemeinde. Und wir waren an dem Punkt, dass wir nicht mehr wollten. Leute gingen weg mit bösesten Vorwürfen und wir haben uns echt gefragt, ja, fehlt uns denn immer noch Liebe und was haben wir wieder falsch gemacht? Hätten wir viel mehr beten müssen? Hätten wir was anderes sagen sollen? Was hätten wir denn tun können? Diese Fragen bohrten in unseren Köpfen über Wochen. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren zusammen und wir waren so richtig fertig mit all dem. Und wir waren drauf und dran, tief abzutauchen ins Selbstmitleid. So richtig tief. Und Matthias, vom Herrn geleitet, sagte: Moment. Hier steht, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Mir war es wie, es kommt auch noch in der Bibelstelle. Aber in dem Moment, das war wirklich, als ob jemand in einem finsteren Keller ein Licht einschaltet. Und wir haben Entscheidung getroffen, wenn das die Bibel sagt, und die Bibel ist wahr, so beschließen wir jetzt, entgegen all dem, was furchtbar ist, das ist ein schönes Werk. Wir kommen als Leitung an solche Momente. Und wir müssen stur jeder Wahrnehmung, jedem Gespräches und jedem Ding, was man dir sagt, stur sagen, das sagt das Wort und das ist so, Ende der Durchsage. Da haben wir gebetet und haben gesagt: Herr, wenn das dein Wort so sagt, wir nehmen das, wir glauben dir und jetzt sind wir sehr gespannt, was du jetzt machst. Wir gehen davon aus, dass das wahr ist. Das ist ein schönes Werk und das hat uns gerettet. Das hätte das Ende der Gemeinde sein können. Ich kann heute bezeugen, es ist ein schönes Werk. Aber die Entscheidung hat es definitiv gebraucht. Eine der Hauptwaffen des Teufels gegen Leitung ist Entmutigung. Eine der Hauptwaffen. Deshalb ein Team, damit wir uns kontinuierlich und fortwährend ermutigen können. Und wenn einer voll durchhängt und volle Breitseite abgekriegt hat und aus dem Gespräch mit einem nicht ganz so liebevollen Bruder oder einer liebevollen Schwester herausgeht und sich fühlt wie erschlagen, dann können die anderen sagen: Komm, es geht weiter. Alles ist gut. Der Herr ist mit uns. Fortgesetzte kontinuierliche Ermutigung stellt ein Team eben sicher, was dieser eine Mann an der Spitze so nicht hat. Also haben wir hier die Bedingung, die Paulus schreibt: Der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Dann nehmen wir noch die Passage aus Titus dazu. Das ist Kapitel 1 ab Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Weiner geben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das sind zwei gewaltige Passagen. Erstmal ganz allgemein zusammenfassend kann man sagen, ein Ältester soll ein Vorbild sein in den Bereichen des Lebens. In beiden Passagen wird zum Beispiel erwähnt, dass es in seiner Familie gut gehen soll. Seine Ehe soll in Ordnung sein und seine Kinder sollen erzogen sein. Nicht eines aufsässigen Lebensstils bekannt. Das hat mir so gut gefallen am Greg, dass er großen Wert darauf legt, dass wir eine gute Ehe haben und eine gute Familie. Man trifft relativ wenig Diener Gottes, die darauf Wert legen. Und ich bin erinnert worden an ein Zitat von Derek Prince, den wir sehr schätzen und dessen Lehre ich bestens empfehlen kann. Er sagt im Zusammenhang mit Ehe und Familie, wenn ein Mann Gottes, ganz gleich, was er von gewaltigen Dienst hat, versorgt als Ehemann und Vater, hat er über der ganzen Linie versorgt in den Augen Gottes. Und das ist wahr. Das ist ein Punkt, den ich nennen möchte, so zu Beginn. Die Ehe, die Familie des Ältesten soll in Ordnung sein. Das bedeutet, er muss die Zeit haben für seine Familie, die sie braucht. Ich kenne Pastoren, die arbeiten rund um die Uhr für die Gemeinde und Dienst, 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 Dienst. Und wie es der Frau geht, was mit den Kindern ist, ist von ihm irgendwie alles ganz weit weg. Und dieses Verständnis, wir opfern vom Dienst alles. Und wenn der Herr meine Ehe da noch kaputt gehen lassen will, für den Dienst gebe ich alles bis in den Tod. Die Prioritätenordnung, die wir haben sollen als Leiter, ist erste Priorität Beziehung zu Jesus. Die steht über allem, über der Ehe, über der Ehefrau. Beziehung zu Jesus. Beziehung. Zweite Priorität ist Familie. Dritte Priorität ist Dienst. Das ist die Reihenfolge. Was nützt es mir, einen guten Dienst zu tun, eine gute Gemeinde zu bauen und in der Zeit geht meine Ehe kaputt oder meine Kinder gehen in die Welt, sind rebellisch, aufsässig, nicht erzogen? Was nützt das am Ende? Und wir haben das gehört, wer im Kleinen treu ist, wird über Großes. Und das erwähnt Paulus hier ausdrücklich. Wenn jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also ganz neue Prioritätenliste. Beziehung, Familie, Dienst. Und das muss auch eine Gemeinde lernen, wenn sie dann größer wird. Da gibt es Tage, da ist der Älteste nicht erreichbar. Und da kann eine Atombombe aufs Gemeindegebäude fallen. An dem Tag nicht. Und da gibt es Zeiten, da geht er nicht ans Telefon. Und niemand darf ihm da böse sein oder Vorwürfe machen. Es gibt so ein Verständnis in Gemeinden, der Pastor ist zu jeder Zeit immer für mich da. Und er muss auch endlos Geduld haben, mein seelsorgerliches Problem 33 Jahre lang anzuhören. Weil das muss er machen, denn dafür bezahlen wir den ja schließlich. Also die Gemeinde muss lernen, dass die Leitung Zeit braucht für ihre Familie. Und dass es die Zeit braucht für die Kinder. Und dass dieser Bereich Familienordnung sein kann. Das ist also unsere Verantwortung und Anforderung, die das Wort Gottes an Leiter stellt. Ihre Familie soll in Ordnung sein. Und die Kinder sollen nicht irgendwann zu ihrem Papa Onkel sagen. Und wie viele Pastorenkinder drehen total am Rad oder gehen dann total in die Welt, weil sie durch das Leben ihres Vaters einen Gott vermittelt bekommen, der ja nie Zeit hat. Er ist immer Wichtigeres und Höheres und Dramatischeres zu tun, als mit dem kleinen Kind mal zu spielen oder was vorzulesen, was weiß ich. Also das ist etwas, was wir sehr pflegen, meine Frau und ich und auch die anderen Ältesten, bei allem Dienst, den wir tun, wo wir auch unterwegs sind und auf Reisen sind und unsere Kinder dann zu Hause sind. Wenn wir Zeiten haben, wo wir dienen, dann muss es auch wieder die Zeiten geben, wo wir Familie sind. Wir machen zusammen Ausflüge, unternehmen zusammen Dinge und haben Zeit füreinander. Ich möchte nicht, dass meine Söhne den Eindruck kriegen, ja, der Gott ist der, der meinen Vater mir weggenommen hat und den brauche ich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also in russischen Breitengraden gibt es so dieses Verständnis, dienen, bis du am Boden liegst, bis dir die Luft ausgeht. Das ist nicht der Plan Gottes. Wenn wir in unserer Berufung dienen, in den Plänen Gottes, wir werden das über Jahre durchhalten können, voller Kraft und Freude. Und wir kommen nie an den Punkt, dass wir ein Burnout haben oder ausbrennen. Das werden wir tun können, bis der Herr wiederkommt oder bis der Herr sagt, wir tun was anderes, ohne dass wir da total platt sind und kaputt sind oder körperlich angegriffen sind, körperlich verschlissen sind. Und darauf sollen wir achten. Wir leiten durch Vorbild. In all den Bereichen, die hier angesprochen sind, kommen dann noch näher zu einigen. Und das sehen wir bei Paulus, Philipper 3, 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist ein Leiterschaftsprinzip aus dem Wort Gottes. Wir leiten durch Vorbild. Das ist ein geistliches Prinzip oder ein geistliches Gesetz. Was in unserem Leben wächst, wird auch im Leben derer wachsen, für die wir Verantwortung haben. Das ist eine sehr tröstende und ermutigende Botschaft. Und es ist gleichzeitig auch eine Warnung. Wenn wir mehr und mehr den Herrn lieben, wenn wir mehr und mehr das Wort lieben und unsere Beziehung zu ihm immer stärker wird, dasselbe wird wachsen in den Menschen, die uns anvertraut sind. Wenn wir in unserem Leben keinen Krieg gegen Sünde führen, wenn wir uns Dinge erlauben oder Dinge leisten, die gegen das Wort Gottes sind, werden wir genauso diese Art von Sünde oder diese Art von Nachlässigkeit in den Menschen finden, die uns anvertraut sind. Also es ist sehr ermutigend auf der einen Seite und es ist eine Warnung auf der anderen Seite. Leiten durch Vorbild. Gibt es noch eine Passage im 2. Thessalonicher 3, 9? Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben. Damit ihr uns nachahmt. Das war 2. Thessalonicher 3, 9. Oder 1. Korinther 4, 16. Da schreibt Paulus, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Oder 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Weitere Sachen, die angesprochen sind in diesen beiden Passagen aus Timotheus und Titus. Reinheit im Bereich von Sexualität. Treu sein im Kleinen. Und dann werden wir über Größeres gesetzt. Ich will uns das mal lesen, diese Schriftpassage, aus der NGÜ, dieser neuen Genfer Übersetzung. Die finde ich an manchen Stellen recht gut. Das ist so irgendwie ein bisschen im Flüssigeren für unseren Sprachgebrauch. Und dass wir das nochmal wirken lassen, reines Wort Gottes. Also der Älteste, er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein, noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Ich denke, diese Übersetzung macht uns klarer, was in der Elberfelder übersetzt ist. Es ist aber wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Eine Passage, die hier kommt, ist nicht eigenmächtig. Nicht eigenmächtig. Eigenmächtigkeit zerstört jede Art Team. Eigenmächtig bedeutet, im Team was abzunicken und dann was ganz anderes zu machen. Das hatten wir als krasses Beispiel vor kurzem in Russland. Man hat ganz konkrete Entscheidungen getroffen im Team und die waren, denke ich, auch allen in dem Moment klar. Und einer vom Team tut etwas völlig anderes. Das ist absolut zerstörerisch für ein Team und unglaubwürdig für die Gemeinde. Und Entscheidungen, die zu treffen sind, wo ein Einzelner aus dem Team involviert ist, in verschiedenen Bereichen, die fallen nach Rücksprache im Ältestentreffen. Nicht eigenmächtig. Dahinter steht keine eigenen Ambitionen. Nicht persönliche oder eigene Ziele verfolgen, sondern die Ziele Gottes. Und wenn alle Beteiligten Gottes Ziele verfolgen, dann verfolgen alle ein Ziel. Und damit gibt es eine Meinung über ein Ding und damit eine einstimmige Entscheidung. Wir sind viele, viele Male gefragt worden, wie wir denn abstimmen im Ältestenteam, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Und wir sind massiv geprägt und vom Geist des Humanismus dort attackiert. Wir haben unsere Meinung. Und in Gemeinden denken viele Menschen, ich darf meine Meinung haben. Aber im Reich Gottes ist das nicht so. Und wenn das Menschen in Gemeinden verstehen würden, dass wir jetzt die Meinung Gottes haben und nicht mal unsere eigene, dann hätten wir einen massiven Frieden in der Gemeinde. Die Quelle von diesem ganzen Krieg und von diesen ganzen Zerwürfnissen und Spaltungen ist, ich habe da meine Meinung. Und wir meinen, wir hätten dazu ein Recht. Ab dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr, haben wir unsere Meinung an der Kasse abgegeben. Das muss kontinuierlich gelehrt und erklärt werden in der Gemeinde. Und jedem Neuen, der dazukommt, jeden, wenn du das einem nicht erklärst, er wird Probleme machen. Jeder muss wissen, hier haben wir die Meinung des Wortes Gottes. Und meine Meinung unters Kreuz. Wenn das nicht im Leitungsteam beginnt, kann es auch nicht in der Gemeinde wachsen. Also das muss im Leitungsteam anfangen, wie überhaupt alles im Leitungsteam beginnen muss, was in der Gemeinde starten soll. Wir sind nicht die besseren Menschen und wir stehen nicht auf einer höheren Position, sondern wir Älteste haben das Privileg, den einen Schritt voraus zu sein. Bei diesen ganzen Aufzählungen, was die Anforderungen sind, steht zum Glück nicht, Älteste dürfen keine Fehler machen. Wir dürfen Fehler machen. Aber nicht eigenmächtig. Das ist zerstörerisch für jedes Team. Und das muss konfrontiert werden und darüber muss gesprochen werden. Wenn wir eine Entscheidung treffen und wir kommen übereinstimmend heraus aus einem Treffen, wir tun das so, dann wird der Einzelne, der das dann in der Situation verkündet oder durchsetzt, das genau so tun und wird dann nicht einen Hauch davon abweichen. Alles andere ist Verrat an den anderen. Eine Gemeinde lernt sowas und es ist für uns normaler Sprachgebrauch, wenn Leute Fragen haben oder Dinge müssen entschieden werden, kann ich dir das mal mitgeben für eure Ältestenbesprechung, weil sie das wissen. Und da gibt es kleine Sachen, die entscheiden wir vor Ort, weil wir zusammen im Geist sind und genau wissen, der andere denkt ganz sicher genauso und die werden sofort entschieden und die größeren Dinge besprechen wir. Und so lange haben die Zeit. Und die Zeit, die es braucht, braucht es. Nicht eigenmächtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere eigenen Ideen, unser Wille, unsere Vorstellungen, unsere Ambitionen, unsere verborgenen Ziele, die so unserer alten Natur entspringen, müssen unter das Kreuz, unter die Herrschaft Christi. Und deshalb gibt es das Team. Weil das Team ist das ultimative Instrument, dass alle Beteiligten kontinuierlich ihr Ego unter das Kreuz bringen. Das fühlt sich jetzt nicht immer super genial an. Da gibt es schon mal den Moment, wo wir am Ältestentreffen machen. Aber das ist so wichtig. Weil uns sind kostbare, teure Geschwister anvertraut, die Jesus erkauft hat mit seinem Blut. Und immer wenn wir eigenmächtige Dinge tun, schadet es ihnen. Es richtet immer Schaden an in der Gemeinde. Nicht eigenmächtig. So wichtig. Nicht eigenmächtig. Wir kommen zusammen mit der Haltung, ich habe so meine Ideen über eine Sache und ich will hören, was denken die anderen. Und es kann durchaus sein, die sind schlauer als ich. Das muss unsere Haltung sein. Und wir tragen zusammen, wie wir über eine Sache denken, manchmal ganz schnell, jawohl, das ist es, genau, ja, in die Richtung gehen wir. Und manchmal sagt ein anderer, nee, da habe ich Bedenken, also würde ich so nicht sehen, okay, lass uns beten, lass uns den Herrn fragen. Keiner geht in das Team mit der Haltung, ich weiß es sowieso. Nicht eigenmächtig. Wir müssen von diesem Thron runtersteigen. Am Ende muss es jedes Kind Gottes, aber die Ältesten sind die Vorreiter in diesem Gebiet. Ein anderes Wort, was fällt in diesen Aufzählungen, nicht je zornig, geduldig oder beherrscht. Ein Leiter darf nicht Menschen anschreien, darf nicht schnell die Fassung verlieren oder durchdrehen. Und das Thema Zorn oder die Fassung zu verlieren, ist ein männertypisches Problem. Ich kenne das aus der Seelsorge. Viele Männer haben damit Schwierigkeiten. Es bestimmte Auslöser gibt, wo sie schreien oder wo sie laut werden zu Hause, auf den Tisch hauen und Unrecht tun. Und da gibt es so die Philosophie, ich bin eben so. Das müsst ihr aushalten. Da kann ich auch nicht dafür. Ihr seid schuld. Wenn ihr das und das nicht gemacht hättet, hätte ich auch nicht schreien müssen. Ich kenne das von mir selbst, dass ich so gedacht habe. Und niemand muss aushalten, dass du zornig bist oder schreist. Das ist ausgeschlossen in der Familie und das ist ausgeschlossen in der Gemeinde. Wir werden in Situationen kommen, wo es einem wie Schreien zumute ist und wo man ganz, ganz dunkle Gedanken plötzlich denkt und wo man staunt, was alles noch in seinem Herz so steckt, an finsteren Dingen. Aber das muss unter die Herrschaft Christi, das gehört ans Kreuz, das muss getötet werden. Muss getötet werden, nicht jähzornig. Nicht dem Wein ergeben. Alle Bereiche unseres Lebens sollen befreit sein von irgendwelcher Art von Abhängigkeiten oder Süchten. Das bezieht sich jetzt hier nicht nur auf Alkohol als solches, sondern ich kenne durchaus Pastoren, die sind abhängig von ihrem Computer und verbringen mit dem Teil Zeit, das ist außer jeder Norm. Alle Bereiche sollen in Ordnung sein, in Freiheit sein, gereinigt sein durch das Blut Jesu, unter seiner Herrschaft sein. Nicht ein Schläger, das heißt in keinster Weise gewalttätig oder zwingend oder beherrschend. Wir haben nicht das Recht als Leiter, Menschen zu etwas zu zwingen, mit menschlichem Druck oder mit Manipulation oder mit Drohung. Das dürfen wir nicht tun. Kommt noch dazu, wie wir Autorität gebrauchen und welche Autorität wir haben. Aber das ist, dass wir darauf erstmal schauen, nicht ein Schläger meint in keinster Weise gewalttätig. Nicht mit unseren Worten, nicht mit unseren Gesten. Leute in der Gemeinde, wenn sie von Herzen nachfolgen und wenn sie sich von Herzen beschlossen haben, ihr seid meine Ältesten, euch will ich folgen, ich vertraue euch, ihr folgt dem Herrn, ihr sollt mein Leben sprechen dürfen, machen sich total verletzlich und angreifbar. Und wir können da verheerenden Schaden anrichten in den Herzen der Leute und müssen da sehr, sehr aufpassen. Nicht ein Schläger. Manche Pastoren predigen hört schon in dem Ton, wie sie predigen, hat man das Gefühl, sie verprügeln die Leute. Und dann werden persönliche Ziele verfolgt und dann muss dieses riesen Gemeindegebäude gebaut werden, damit wir endlich die Größten sind in der ganzen Stadt. Und dann wird mit einem Ton wie in einer Kaserne, werden da die alten Mütterchen rund erneuert und voll gepredigt, ihr letztes Geld zu geben, damit endlich die Ambitionen des Pastors in Existenz kommen. Wir waren in einer Gemeinde und da stand so ein Plakat hinter so einem Schreibtisch. Und ich sah unten so, unten rechts immer bei den Bauzeichnungen steht da so Architekt und Name und alles. Und ich habe das so vorgeholt. Und da haben wir gesehen, das waren die Baupläne, Zeichnungen von dem Gebäude, was sie bauen wollten. Fern jeder Realität, das war, das Ding konnte man nur noch unterschreiben mit Größenwahn. Wir haben geschätzt, selbst in Russland hätte das Gebäude 8 Millionen Dollar gekostet. Und die Gemeinde in einem erbärmlichen und eingeschüchterten und traurigen Zustand und die Leute wurden angetrieben und gepeitscht, dafür zu geben und zu geben und zu geben. Natürlich alles mit den Schriftstellen, wem wer gibt, den wird noch mehr gegeben und 30, 60, 100-fach kennen wir alles. Und dann wird mit solchen Schriftstellen wie mit einem Knüppel auf Leute eingeprügelt, um Ambitionen in Wahrheit zu bringen oder in Existenz zu bringen, aus einem unreinen, egoistischen Herzen eines Leiters. Und das tut Jesus total weh. Total weh. Deshalb sollen wir nicht so sein. Deshalb sagt die Bibel, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend oder nicht Geld liebend. Jesus sagt, wir können entweder Gott dienen oder dem Mammon. Und Mammon bedeutet nicht gleich Geld, sondern Mammon bedeutet die Liebe zum Geld. Du kannst nur einem Herrn lieben. Wir brauchen Geld und wir brauchen Geld in der Gemeinde und wir als Älteste bekommen Geld, das ist richtig. Hier geht es um die Frage der Liebe zum Geld. Und das sollen und dürfen wir nicht erlauben in unseren Herzen. Dann ist die Rede von gastfrei oder gastfreundlich. Ein Leiter hat ein offenes Haus und Leute aus der Gemeinde dürfen ihn besuchen und dürfen bei ihm sein. Ich kenne diesen Abstand, da ist der Pastor und der wird dann gefahren und der braust herein, wenn die Versammlung schon läuft, am besten schon nach dem Lobpreis, das ist alles Zeitverschwendung, kommt dann wie so ein Guru, lässt sein Ding ab und verschwindet wieder durch die Hintertür. Einmal war ich in der Bibelschule. In der Pause gingen alle auf Toilette und die Toilette im östlichen Bereich sind manchmal ein bisschen anders wie hier. Und die Leute standen da an. Also in der Regel riechst du, wo die Toiletten sind. Und dann gab es daneben die Toilette für den Pastor. Da stand keiner, weil da darf ja keiner hingehen. Das ist ja die Toilette vom Pastor. Und dann haben sie so ein Verständnis von Leitern. In der Pause ging dann der Bibelschulleiter vor mir her und bahnte den Weg, dass das Fußvolk aus dem Weg geht, damit ich, der Pastor, ich habe ihn zigmal erklärt, ich bin kein Pastor, ich habe es bis heute nicht geschafft, damit ich die Pastorentoilette dann benutze, vorbei an den anderen, die warten. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, dann war mir das echt zu blöd und ich habe ihm dann angesprochen und gesagt, also pass auf, ich stelle mich jetzt hier genauso an wie die anderen, ich bin nicht irgendwie ein höherer Mensch. Aber das ist das Verständnis. Und damit gehen so unreine und seelische Beziehungen einher, die nicht in der Wahrheit sind. Solche Leute sind dann umgeben von Menschen, die immer nur jubeln auf Knopfdruck. Das muss ich unbedingt erzählen, weil das der absolute Hammer war auf der letzten Reise. Das war so ein Hammer. Wir saßen da mit dem Ältestenteam zusammen und sie erzählten aus der Zeit, wo sie mit so einem Art von Pastor dienten. Und der eine erzählte, ja, ich habe den Pastor da zu einem Dienst gefahren in einer anderen Gemeinde. Noch ein anderer Bruder war mit. Und der Pastor predigte dort. Und der Bruder, der ihn dahin fuhr, sagte, also ich saß da drin und nach ein paar Minuten, es war so schrecklich, es war so furchtbar, was er erzählt hat. Ich dachte, ich gehe jetzt ins Auto, ich höre mir irgendwas an im Auto, ich warte draußen, bis es vorbei ist. Ich habe es nicht mal ausgehalten. Er ging raus in sein Auto, hörte sich da was an. Kurz darauf kam der zweite Bruder, der auch mit war, und sagte, ich halte es nicht mehr aus, lass uns hier draußen auf unseren Pastor warten. Gottesdienst ist zu Ende, Pastor kommt, steigt ins Auto. Und wie hat euch die Predigt gefallen? Yeah! Das ist die Art von Beziehungen, die es dann gibt. Dieser eine Mann an der Spitze, der Gesalbte Gottes, unanfechtbar, immer richtig, hört immer nur den Herrn für alle anderen. Und das ist dann die Art Beziehung, die es gibt. Die beiden gehen raus, weil sie es nicht mehr aushalten. Er kommt und fragt, wie es war. Spitze, total top. Das sind Beziehungen, aus die sich der Heilige Geist schon lange verabschiedet hat. Das ist so eine Heuchelei, so eine Lüge. Also wie er das damals erzählte, ich lag fast auf dem Fußboden vor Lachen. Es war so eine Komik in dieser Situation. Und während wir mit diesem Team sprachen und uns austauschten und lernten, wurden ihnen es immer bewusster, in was sie da lebten. Und wie krank und wie abgefahren sowas ist. Wir waren bei gastfrei. Das heißt, ein Leiter hat ein offenes Haus und Leute aus der Gemeinde dürfen zu ihm kommen und dürfen ihn kennen, dürfen seine Familie kennen und dürfen sehen, wie er lebt. Wir leben transparent, wir haben nichts zu verbergen. Wir leben so, dass wir nicht ganz schnell irgendwas wegräumen müssen, wenn jemand aus der Gemeinde kommt, damit er das nicht sieht. Es gibt Leute in Gemeinden über Jahre, die noch nie in der Wohnung ihres Pastors waren, die gar nicht mal genau wissen, wo der wohnt. Das soll nicht so sein. Heilig, ein reines Leben. Und in all diesen Bedingungen, diesen Anforderungen für Älteste, sind hier diese Hauptangriffsbereiche genannt, die denen Leiter ausgesetzt sind. Und das ist Sexualität, Geld und Macht. Das sind die drei Hauptangriffsbereiche des Teufels. Sexualität, Geld und Macht. Deshalb gibt es das Team, damit wir in diesen Bereichen stehen können, dass wir in diesen Bereichen nicht fallen, dass wir uns da gegenseitig helfen, wenn jemand in Gefahr ist, in irgendeiner Weise irgendwohin abzukleiden. Deshalb gibt es ein Ältestenteam, wo wir uns Dinge sagen dürfen, wo wir wissen, wir haben uns lieb und derjenige sagt mir das jetzt nicht, weil er mich hasst oder weil er mich fertig machen will, sondern weil er prinzipiell für mich ist. Der Herr wird uns dort auf eine ganz andere Ebene von Beziehung bringen. Totaler Offenheit und Aufrichtigkeit. Hebräerbrief steht, dass Christus regiert mit einem Zepter der Aufrichtigkeit. Und die ganze Heuchelei, das ganze ins Gesicht lächeln, dieses ganze, ja toll, obwohl es uns innerlich wie Sterben ist und total Elend. Diese Heuchelei drückt den Heiligen Geist an die Seite, betrübt den Heiligen Geist. Ich stelle mit Erschrecken fest, dass es gleich um 12 ist. Wann essen wir Mittag? 12:30, ne? Also so bis um 12 können wir schon noch, ne? In diesen Anforderungen leuchtet auch viel heraus, was soll die Motivation eines Ältesten sein? Oder seine Haltung? Und das ist so ein fundamentales Thema. Deshalb wollten wir gerne, dass der Greg hier lehrt, über die Haltung, über unsere Herzen. Oftmals sind wir so geprägt, wenn wir an Leiterschaft denken, welche Bibelschule muss ich besuchen? Wo brauche ich da Ausbildung? Wie kann ich mich fortbilden? Wo kann ich Abschlüsse machen? Oder wenn ich nicht so fleißig sein will, kann ich vielleicht auch im Internet kaufen. Kommen ja auch regelmäßig Angebote für Doktorentitel oder Theophil oder irgend sowas. Und wir haben uns schon immer mal unterhalten, dass wir irgendwie gar kein Diplom haben und Hoppe schreibt uns auch keins. In Russland hängen da immer so schöne Urkunden bei den Pastoren im Zimmer, ne? So mit Prägestempel und geschwungenen Unterschriften drunter. Das haben wir alles nicht. Weil die Legitimation, die Voraussetzung hat ganz klar was mit Haltung zu tun. Unsere Haltung, unsere Einstellung, unser Herz. Das ist ein ganz zentrales Thema. Zumindest wollen wir damit noch beginnen vor Mittag. Die Motivation hinter all dem ist, die Gemeinde gehört dem Herrn. Es ist nicht mein Reich, was ich baue, sondern wir bauen etwas im Auftrag von Jesus in seinem Sinne, in seiner Art. Oder anders ausgedrückt, er will etwas durch uns bauen. Aber ich denke nicht, dass es sündhaft ist zu sagen, wir bauen etwas, aber exakt nach seinen Plänen, nach seiner Maßgabe, nach seinen Vorschriften. Ich erinnere mich, eine Familie aus unserer Gemeinde hat ein Haus gebaut und die Baufirma war nicht ganz so korrekt und die Maße von dem fertigen Haus wischen erheblich ab von den Maßen in der Zeichnungen. Und das waren Toleranzen, die waren nicht mehr ganz in der Norm. Und da gab es dann ein Gespräch und da wurde ein Architekt dazu geholt und es wurde vermessen und da wurde festgelegt, die Toleranz ist zu groß. Der Bauherr hat hier einen Plan und das, was hier steht, entspricht nicht diesen Plänen. Und da gab es Preisnachlass und da wurden Dinge geklärt. Also wir bauen etwas nach dem Plan Gottes und das ist unsere Motivation. Gott hat sie sich erkauft durch das Blut seines Sohnes und sie gehört jetzt ihm und die Menschen gehören nicht uns. Und das können wir testen. Wenn Leute von unserer Gemeinde weggehen, Wie wir dann reagieren, wie wir das finden, schicken wir ihnen dann Flüche hinterher? Ja, wenn du meine Gemeinde verlässt, dein Leben wird zerstört sein, du wirst niemals auf den grünen Zweig kommen. Ich kenne die Äußerung, das sind Verfluchungen. Das dürfen wir niemals tun. Ich muss noch Hartwig zitieren, es gibt einfach Leute, wo wir sagen, gesegnet sei dein Eingang und gesegnet sei dein Ausgang. Jeder Mann, jede Frau, jede Person ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen und die anderen, wenn sie gehen. Ich meine, wir lachen jetzt und es klingt lustig. Es ist immer, immer schmerzhaft, wenn Leute auf eine böse Art aus der Gemeinde gehen. Immer enorm schmerzhaft. Aber angenommen, es gibt Leute, die sagen, wir sehen unseren Ruf in eine andere Richtung oder wir sehen dort einen Platz, wo wir weiterkommen, wo wir besser gedeihen können. Dann wird dein Herz hervorbringen, was noch in dir steckt. Sagst du dann, wie kann das sein? Es gibt keinen besseren Platz wie hier. Und jetzt überhebt ihr euch und jetzt verratet ihr mich. Oder können wir sagen, ja, seid gesegnet. Wenn ihr überzeugt seid, dort ist ein besserer Ort für euch, seid gesegnet. Wir schicken nicht Verwünschungen und böse Dinge hinter Leuten her. Das dürfen wir nicht tun. Es ist alles freiwillig. Wir haben immer viele Vorwürfe gehört von den Amtskirchen aus unserer Stadt, dass wir in ihrem Teich fischen und ihre Schafe stehlen. Und immer haben wir ganz sehr zurückhaltend reagiert und ja, und wir wissen auch nicht und ha. Fühlten uns auch schuldhaft manchmal. Aber irgendwann kam es zu dem Punkt, man kann die Schafe nicht verantwortlich machen dafür, dass sie von diesem dürren Land, von dieser Wüste weg wollen, dorthin, wo irgendwie Gras wächst. Also das Ding gehört Gott und wir verwalten es für ihn. Verwalter sind wir. Und dann möchte ich nochmal diese Schriftstellen nennen. Epheser 1, 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt der Gemeinde gegeben. Oder Epheser 4, 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Und die Ältestenschaft muss genauso hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, wie alle anderen in der Gemeinde. Und dann Epheser 5, 23 hatten wir schon, Kolosser 1, 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Kolosser 2, 19. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also es ist uns nicht erlaubt, den Platz des Hauptes, den Platz von Jesus einzunehmen, sondern er will Haupt sein, er will regieren und er will die Gemeinde bauen. Was ist unsere Motivation? Ein Vers da schon viel in diesen Tagen, 2. Korinther 11. Lasst uns das mal noch bitte aufschlagen. 2. Korinther 11. Das ist so ein Vorbild, was Paulus hier gibt. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus zu stellen. Das ist unsere Motivation. Biblische Leiter binden Menschen an Jesus. Das ist unsere Motivation, dass die Menschen, die uns anvertraut sind, ihn mehr kennen, ihm mehr nachfolgen, sich ausrichten nach ihm, ihr Leben prägen lassen von dem, was von ihm kommt. Das ist die Motivation eines biblischen Leiters. Wir binden nicht Menschen an uns, wir machen nicht Menschen von uns abhängig. Wir spielen nicht Gott für die Menschen. Wir spielen nicht den Heiligen Geist. Bruder, kannst du mal beten? Ich weiß nicht, ob ich die Arbeitsstelle annehmen soll. Kannst du mal beten? Ich weiß nicht, ob ich die Wohnung nehmen soll. Kannst du mal beten? Da hat mir noch nicht gesagt, welches Auto ich kaufen soll. Ich habe ganz große Anfechtungen. Ich war bei einem Autohändler und jetzt hat das Auto, was ich wollte, eine Beule. Wir binden Menschen an Jesus. Wir wollen, dass Menschen in Reife kommen und ihn selber kennen. Das ist die Motivation biblischer Leitung. Entgegen dem, was Paulus beschreibt, Apostelgeschichte 20, nach diesem Vers, haupt acht auf euch selbst. Das können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Ich weiß, das ist dann Vers 29, Apostelgeschichte 20, 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Verkehrte Leidenschaft, menschliche Leidenschaft, will Menschen hinter sich herziehen. Das ist die Frage der Motivation. Und die ist enorm wichtig für das Ältestenteam. Und dort sind wir auch kontinuierlich im Gebet und in der gegenseitigen Ermahnung und Erbauung, dass unsere Motivation sauber bleibt. Und dass wir das dem Herrn sagen, alleine und auch im Team, prüf unsere Motive, reinige unsere Motive. Warum wollen wir was tun? Warum wollen wir was erreichen? Worum geht es uns wirklich? Und dann bringt der Heilige Geist Sachen hoch in unserem Herzen, wir kehren davon um, wir bitten um Vergebung und der Herr kann uns dort sauber machen. Biblische Leidenschaft bindet Menschen an Jesus, dass sie stark werden im Herrn, erwachsen werden im Glauben, dass das Schnulleralter aufhört, dass sie dann ohne Gebetsunterstützung aus dem Ältestenteam eine Wohnung mieten können. Da gibt es ja so die Hypercharismatiker, die brauchen für jedes Ding einen Traum. Wenn das Auto eine Beule hat, kannst du dich entscheiden, ich kaufe das mit Beule oder ohne und gut. Wo ist deine Anfechtung? Also das Wort Anfechtung ist sowieso, was bei mir immer ein Tiger so ganz kurz ausschlagen lässt. Was wir alles unter Anfechtung verkaufen. Ja. Paulus sagt, ich habe euch verlobt. Ich habe euch an Jesus gebunden. Dafür eifere ich mit Gottes Eifer. Dafür kämpfen wir, dafür leben wir, dafür schlägt unser Herz. Das ist die größte Freude, wenn wir richtig motiviert sind. Wenn wir sehen, Menschen werden reif, werden stark, kommen in ihren Dienst, stehen auf, fangen an zu lernen, fangen an zu leiten, fangen an Dinge zu tun, wo du spürst, der Herr ist mit ihnen. Hier kommt etwas in Existenz, hier erfüllen sich Pläne Gottes. Und wenn wir richtig motiviert sind, ist uns das eine Freude. Und wir können sagen, yeah, hier kommt jemand vorwärts, hier wird jemand bekannt, hier bekommt jemand eine Stimme. Mein eigenes Ding, wo ich mal wirklich aufgewacht bin, was denn da in meinem Herzen für Motivationen sind. Wir haben ja die ersten Jahre ein Lobpreisteam gehabt und haben da immer gedient. Und dann, Gemeinde wurde größer und es gab dann ein zweites Lobpreisteam. Und das habe ich auch unterstützt und versucht da zu helfen. Und sie hatten also eine Zeit, wo sie dann dienten im Gottesdienst. Und meine Frau und ich waren unterwegs. Und wir kamen zurück und ich will dann immer hören, wie war unsere Versammlung, was ging, was war. Oh, wir hatten eine Anbetungszeit, das war so stark, das war eine Gegenwart Gottes, das war Wahnsinn, das war krass, das war super. Und ich konnte mich gar nicht freuen. Ich dachte, oh toll, wir dienen hier über Jahre in jeder Versammlung. Oh, das hat mir irgendwie noch keiner gesagt. Und jetzt dient das andere Team und die ganze Gemeinde ist voll happy, wie gewaltig und wie stark das war und wie der Heilige Geist kommen konnte. Und plötzlich habe ich gecheckt, oh, wo ist da meine Motivation? Das ist doch nicht normal, dass ich das irgendwie unangenehm empfand, dass sie das andere Team gut fanden. Das ist doch Konkurrenz. Ding. Und dann hast du immer die Wahl, das wegzudrücken oder eben zu reagieren, ja Herr, du hast recht. Das ist absolut nicht sauber in meinem Herzen. Vergib mir. Also heute kann ich mich echt von Herzen freuen. Heute haben wir noch zwei andere Teams und wenn sie Anbetung leiden, ist es echt ein Genuss. Es ist gewaltig. Und sehr entlastend auch für uns. Und großartig. Aber das war für mich echt mal ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, ich dachte, ich bin da so ganz vorbildlich und plötzlich erzählen die, das andere Team war so gut und ich fand das überhaupt nicht toll. Und normalerweise soll man sich darüber freuen können. Also die verkehrte Leidenschaft, die falsch motiviert ist, erkennt man daran, dass sie Menschen hinter sich herzieht. Und wenn du dann Leute in Dienste bringst, egal was das ist, wenn verkehrte Motivationen im Spiel sind, dann versuchen Leute, sich unersetzbar zu machen und ihren Bereich so mit Mauern einzugrenzen und niemand einzuweihen in die Geschehnisse, dass sie an dieser Stelle für immer sein müssen. Das ist immer so ein Hinweis auf verkehrte Motivation. Hinter sich her. Und wir binden Menschen an Jesus und helfen ihnen dabei, stärker zu sein und Jesus mehr zu lieben. Mehr und mehr und mehr. Amen. Bis dahin.